Ja, er ist unser Friede, Jesus Christus allein. Das hatten wir auch die letzten Tage schon miteinander erkannt, indem wir von vielen verschiedenen Friedensbemühungen, Einigungsbemühungen gehört haben. Aber sie alle müssen scheitern, wenn nicht er der Friede ist in unseren Herzen. Ich habe gestern schon einiges gesagt über das Leben als Christ in der Endzeit, dass wir im Wort Gottes verankert sein sollen, zu ihm beten, zum Herrn, dass wir Orientierung bekommen. Heute möchte ich grundsätzlicher die Frage betrachten des breiten und des schmalen Weges, der ja sich auf unser Leben als Christen bezieht. Die Frage, wo stehe ich, wo stehst du? Und dazu lesen wir aus dem Matthäusevangelium in der Bergpredigt, Matthäus 7. Und zwar Vers 13 und 14. Da spricht der Herr Jesus zu uns: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Enge Pforte, schmale Pforte. Das ist der Unterschied, und breiter Weg und schmaler Weg. Der eine Weg führt zum Himmel, der andere zur Verdammnis. Nun wissen wir ja, es gibt auf der Welt laut Statistik ungefähr 2 Milliarden Christen. 2 Milliarden. Aber wie passt das jetzt zusammen, wenn es hier heißt im Wort Gottes, wie haben wir gelesen gerade, wer weiß es noch, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. 2 Milliarden Christen. Es wäre wunderbar, es wäre schön, wenn das alles entschiedene, wiedergeborene Christen wären, die wirklich durch die enge Pforte eingegangen sind, auf dem schmalen Weg zum Himmelreich wandeln. Aber wir sehen, das kann nicht stimmen. Es sind wohl die meisten, die sich Christen nennen, die gar keine Christen sind. Eine traurige Wirklichkeit, die sich einbilden. Sie seien im christlichen Abendland aufgewachsen, in der Tradition des Christentums geprägt worden, aber nicht wirklich die Entscheidung getroffen haben, Jesus als lebendigen Herrn und Heiland im Glauben angenommen. Das fehlt ihnen noch. Und der Herr Jesus sagt, es sind nur wenige wahre Christen. Die Frage aber stellt sich heute nicht, die anderen zu prüfen, sondern uns selber. Wie stehe ich zu Gott, zu Jesus? Bin ich selber ein Christ? Im Psalm 139 betet der König David: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und im 2. Korinther 13, Vers 5 lesen wir: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Ich möchte uns heute einige Hilfen an die Hand geben, um unser Leben zu überprüfen. Wo stehe ich? Wo stehst du? Wo stehen Sie? Bin ich wirklich schon Christ? Bin ich auf dem Weg zum Himmelreich oder auf dem Weg zur Verdammnis? Das ist in der Endzeit genauso wichtig wie alle Zeit. Und auch wenn Bedrängnis kommt, all diese Fragen, die führen uns umso stärker auch in diese Selbstprüfung. Nun, das hört sich so absolut an. Enge Pforte, breites Tor, schmaler Weg, breiter Weg, gibt es da nichts dazwischen? Vielleicht einen Mittelweg? Nicht ganz so eng, auch nicht breit, das ja nicht, Broadway muss nicht sein, aber dieser enge Weg ist vielleicht auch wieder zu eng. Natürlich, es gibt auch Leute, die den Weg, die Pforte enger machen, als sie ist. Das gibt es auch durch Zusatzgesetze und solche Dinge. Aber die Frage ist heute eher, ob man nicht die Pforte immer weiter macht, anstatt sie zu lassen, wie sie ist. Ein Mittelweg, das wäre so eine Art Schleichweg, wenn man in einer Stadt steht. Mittelalterliche Städte haben ja große Eingangstore und auch kleine Türchen. Und dann sucht man so einen Mittelweg. Aber die Bibel macht hier eine klare Aussage, dass es keinen solchen Mittelweg gibt. Nur die Entscheidung für den schmalen Weg, für das schmale Türchen, ist der Weg zum Himmelreich. Denn in Offenbarung 3, Vers 16, im Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea lesen wir, und da spricht der erhöhte Herr Jesus Christus: Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist also diesen Mittelweg suchst, lauwarm und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Man sagt nicht Fisch, nicht Fleisch, ja, kein Christ, aber auch nicht dagegen. Und das ist eben nichts, das führt nicht zur Erlösung. Laodicea übrigens, ich war auch schon einmal dort im heutigen Türkei-Gebiet, das liegt 5 Kilometer etwa entfernt von heutigen Pamukkale, antikes Hierapolis. Dort gibt es heiße Quellen, auch heute noch heiße Thermalbäder. Aber in Laodicea hatte man nicht so gute Quellen und dann hat man dieses Wasser von Hierapolis, Pamukkale, nach Laodicea geleitet mit Kanälen und so weiter. Und wenn es dann Laodicea ankam, dann war es abgekühlt, so dass es lauwarm war. Unangenehm. Man will entweder einen heißen Tee trinken oder ein erfrischendes, kühles Getränk. Aber dieses Lauwarme, das wird ausgespien aus dem Munde. Und so macht es auch der Herr Jesus. Also ein bekannter Satz heißt auch, sei ganz sein, gehöre ganz dem Herrn oder lass es ganz sein. Wenn du es aber ganz sein lässt, gehst du genauso verloren, wie wenn du lauwarm bist. Nun, worin unterscheiden sich nun der breite und der schmale Weg voneinander? Ich möchte es in 3 Abschnitten entfalten. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe, der schmale Weg der Weg der Gottesliebe. Und der 2. Abschnitt wird sein, der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit, der schmale Weg ist der Weg des rettenden, echten Glaubens. Und der 3. Gegensatz, der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis in der Hölle und der schmale Weg ist der Weg zum ewigen Leben im Himmel. Das 1. also, Weltliebe oder Gottesliebe. Nun, viele kennen das Bild vielleicht, der breite und der schmale Weg von Charlotte Rylen aus dem 19. Jahrhundert. Es hängt in vielen pietistischen Wohnstuben. Da ist auf der einen Seite dargestellt der breite Weg. Am Eingang stehen 2 Gottheiten, Venus und Bacchus. Venus, der Gott der außerehelichen Lust und Begierde, die Göttin vielmehr. Und Bacchus, der Gott des Rausches, des Alkohols und ja, wo der Mensch sich berauschendem Getränk und Drogen hingibt. Und dann sieht man im weiteren Verlauf dieses Gemäldes auf dem breiten Weg ein Wirtshaus, eine Spielhölle, ein Freudenhaus, ein Theater, Krieg und Gewalt und die Entheiligung des Tages des Herrn. Und am Ende dann der Sturz in die ewige Verdammnis. Der schmale Weg dagegen ist gekennzeichnet dadurch, dass der Mensch dem Ruf folgt, komm her, ich will dich erquicken, geh ein durch die enge Pforte. Und auch dieser schmale Weg, er ist mit manchen Kämpfen verbunden, aber der Pilger auf diesem Weg, dieses Gebirgswegchen hoch, er wird immer wieder gestärkt durch frische Quellen, Jesus selber, das lebendige Wasser, bis er dann schließlich auch ein Löwe begegnet, ihm dann noch durch manche Kämpfe hindurch das Ziel des himmlischen Jerusalem erreicht. Wer kennt denn dieses Gemälde? Gibt es das hier auch im Erzgebirge? Ja, doch die meisten. Wir haben es auch im letzten Heft, der schmale Weg, auch abgebildet, da könnt ihr es auch sehen. Nun ist es so, wir lesen dazu 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, Weltliebe oder Gottesliebe. Da sagt Gottes Wort zu uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und stolzes, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was ist mit Welt gemeint? Nicht so, dass wir einfach hier aus der Welt uns verabschieden und sagen, ich habe gar nichts mehr zu tun mit diesem Erdball. Nein, wir haben hier natürlich einen Auftrag. Und wir dürfen uns auch freuen an dem, was Gott hier geschaffen hat, in wunderbarer Weise. Die Pflanzen, die Tiere, die Schöpfung, die Seen, die Talsperren auch hier, die Menschen natürlich gebaut haben, aber auch aufgrund der Schöpfung, die Gott hier gegeben hat. Wir dürfen wirklich viel Freude hier haben, jeden Tag neu. Auch wenn die Sonne wieder scheint, auch wenn Schnee kommt, ist alles wunderbar, hat alles seine Schönheiten. Aber mit Welt ist hier gemeint, im 1. Johannesbrief, die von Gott abgefallene sündige Welt. Damit sollen wir nichts zu tun haben, mit dem, was gegen Gottes Wort und seine Gebote steht. Die gefallene Schöpfung ist ja pervertiert worden, ist ja in ihr Gegenteil verkehrt worden. Das, was Gott gut geschaffen hat, zum Beispiel auch die Sexualität in der Ehe, das wird pervertiert zu einer sündigen Beeinflussung, die heute überall zunimmt durch Ausschweifung, Ehebruch, Unzucht und andere Sünden. Und man muss nicht nur darauf zeigen, sondern auch Glücksspiel, Geldliebe, Machtstreben, über Leichen gehen der anderen, hemmungslose Gier nach Mammon, all diese Dinge hängen auch zusammen mit dem Weg des Verderbens. Das heißt auch, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geldgötzen zum Beispiel. Das sind so, wie man so schön sagt, die groben Sünden. Es gibt aber auch die feinen Fallen Satans, die nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel das, was sich so im Herzen verbirgt, Stolz, dass man sich erhebt über andere. Oder Neid auf das, was der andere hat. Der hat ein schöneres Haus, ein schöneres Auto, was auch immer. Oder auch Geiz, dass man immer mehr Besitz anhäuft und nicht bereit ist, mit anderen zu teilen. Unversöhnlichkeit nimmt leider auch überhand, in der Endzeit leider auch unter Christen. Anstatt dass man sein Herz weich machen lässt und erkennt, ich bin auch ein Sünder, der Barmherzigkeit braucht, wenn er in den Himmel kommen soll. Der Herr Jesus sagt, dass wir barmherzig sein sollen miteinander, einander vergeben. Es heißt sogar, auch in der Bergpredigt, wer seinen Nächsten nicht vergibt, dem wird der Herr auch nicht vergeben. Ja, das ist sehr ernst, auch im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wenn wir nicht vergebungsbereit sind, wird Gott uns auch einmal nicht vergeben. Deshalb, der Herr Jesus ruft uns immer wieder zur Versöhnung auf, da wo Gräben gerissen worden sind. Das heißt nicht, dass Wahrheit ausgeblendet werden dürfte, aber wo menschliche Verletzungen sind, da sollen wir um Vergebung bitten und auch dem anderen Vergebung schenken. Die feinen Fallen Satans. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und auch die Taten. Die Werke des Fleisches werden in Galater 5 aufgezählt, viel besser, als ich es jetzt hier ausführen könnte, mit folgenden Beispielen: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, ist die kräftige Übersetzung von Luther. Das heißt ja nicht, dass Essen und Trinken verboten ist oder falsch sei, sondern eben Saufen und Fressen, alles im Übermaß. Ne? Und dann heißt es, von welchen ich euch vorausgesagt habe und sage noch einmal voraus, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Aber wer davon umkehrt, wer es bereut, der kann Vergebung von Gott erlangen. Stattdessen positiv die Frucht des Geistes, die auch in Galater 5 aufgezählt wird. Sie entfaltet sich als Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung, wie man den letzten Begriff auch übersetzen kann. Wie gelange ich nun durch die enge Pforte? Was ist überhaupt die Tür zum Leben? Nun, die Antwort steht auch in der Bibel. Die Tür ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus selber. Er sagt, ich bin die Tür. Und nur durch Jesus allein können wir zum Himmelreich uns vorbereiten und dann hineingehen, wenn wir zum Herrn gelangen, durch den Tod oder durch die Entrückung. Und der Eintritt durch die enge Pforte ist die Buße, das Bekennen unserer Sünden, die Annahme der Vergebung und die Auslieferung an Jesus Christus. Vielleicht kennen manche das Buch von John Bunyan, die Pilgerreise des Pilgers Christ zur ewigen Seligkeit. Er wird beschrieben als ein Mann, der aus der Stadt Verderben startet, aus dieser Welt der Sünde herausgeht. Er hat aber immer noch eine Last auf dem Rücken. Und das ist die Last seiner Sünde. Und wer weiß denn, wo diese Last abfällt auf seinem Wanderweg, als er zum Kreuz gelangt. Am Kreuz auf Golgatha und sein Leben ganz dem Herrn übergibt und dann Vergebung erlangt, da fällt die Last ab. Das, was ihn so gedrückt hat. Trägst du deine Last immer noch herum oder hast du deine Schuld schon Jesus Christus bekannt und Vergebung bekommen? Wünsche ich jedem von uns. Und nun habe ich noch einige weitere Kennzeichen mir notiert für den Unterschied zwischen Weltliebe und Gottesliebe. Es gehört dazu zum Beispiel auch die Frage, ob ich oberflächlich oder tiefgründig bin im Glaubensleben. Es findet sich in der Bibel das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da werden Körner ausgestreut, eine Saat, und die fällt auf unterschiedlichen Boden. Und drei dieser Böden taugen nichts. Einmal der Weg, wo die Körner gleich wieder weggepickt werden von den Vögeln. Man hört das Wort Gottes, der Teufel pickt es gleich wieder weg. Der harte Weg. Dann fällt das Korn unter Dornen. Eine kurze, aufflammende Bekehrung, aber es war nicht echt. Es wird sofort oder kurz darauf wieder verflacht. Wenn die ersten Probleme kommen, ist der scheinbar aufgeflammte Glaube schnell wieder am Ende. Und beim anderen, beim dritten, wird es erstickt durch Sorgen des Lebens und die Suche nach Reichtum. Nur da, wo das Korn auf fruchtbaren Boden gefallen ist, da geht auch wirklich Frucht auf. Tiefgründigkeit im Wort Gottes statt Oberflächlichkeit. Die nächste Frage ist, schwimme ich mit der Masse oder gegen den Strom? Echte Christen, die schwimmen nicht mit dem Trend der Gesellschaft mit, sondern fragen immer in der Bibel und fragen im Gebet den Herrn selber, was ist dein Wille? Kann und soll ich alles mitmachen, was die Gesellschaft mir vorsitzt, zum Beispiel über ihre Massenmedien? Oder soll ich nicht viel lieber Salz und Licht sein und dem entgegentreten und dir, Herr, allein dienen? Es kann ein Mann, eine Frau in einer Stadt, die wirklich dem Herrn nachfolgt, mehr verändern als 100, die sich nur Christen nennen und es nicht wirklich ernst meinen. Auch dieser eine oder diese eine bleibt ein Sünder, der Vergebung braucht. Aber wenn jemand wirklich ganz mit dem Herrn gehen will, ihm dient durch Hingabe an ihn und auch gegen den Strom schwimmt, das ist wirklich ein Licht, auch ein Anstoß. Aber wenn dieser Mensch dann die Wahrheit in Liebe auch sagt, ja, wie wunderbar, da werden auch viele darauf hören und auch umkehren. Das ist Erweckung, dann geschieht Erweckung. Es fängt immer mit Einzelnen an. Wir kennen in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder Erweckungsprediger, die geradezu einen Flächenbrand ausgelöst haben, im guten Sinne, wo Menschen umgekehrt sind von ihrem Weg des Verderbens. Möge der Herr uns auch heute noch solche Erweckungsprediger schenken in allen Gebieten in Deutschland. Da dürfen wir auch heute noch darum beten, auch wenn Endzeit und Verführungszeit ist. Aber der Herr hat verheißen, dass bis zum Ende auch Menschen sich bekehren werden, indem er sagt, das Reich, diese Botschaft vom Reich Gottes wird verkündigt werden. Bis zum Ende, dann wird der Herr kommen. Wir haben es gestern gehört. Also auch heute laden wir immer noch ein, folge Jesus nach. Und ein weiteres Kennzeichen ist, dass ein echter Christ nur noch die Ehre bei Gott sucht und nicht bei Menschen. Dass er sich nicht von Menschenmeinungen, die wechselhaft wie der Wind sind, abhängig macht, sondern allein von Gottes Willen und Gottes Wort. Die Frage ist auch, ja, lassen wir uns sehr beeinflussen von dem, was so gesagt wird, wenn wir Druck kriegen, dass wir dann gleich umfallen und dann nicht mehr so ernsthaft dem Herrn nachfolgen. Oder hören wir auf Gott und seinen Willen allein? Natürlich sollen wir auch Menschen hören, was sie sagen. Ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt weltfremd hier durch die Welt gehen. Aber unser Maßstab, unsere Grundlage, unser Fundament, das kann, wenn wir wirklich ernsthafte Christen sind, allein Gottes Wort sein, allein die Bibel. Deshalb müssen wir auch nicht Ehrungen von der Welt annehmen. Die Welt ehrt ja ihresgleichen. Sondern es ist viel wichtiger, dass wir ins Buch des Lebens eingeschrieben sind. Der Herr Jesus selber, er hat nicht viele Ehren empfangen. Es heißt über ihn in Jesaja 53, er war nicht der Allergeehrteste, sondern der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber Gott legte alle unsere Sünden auf ihn, für unsere Heilung, Von den Sünden ist er am Kreuz gestorben. Das ist die wunderbare Botschaft. Als er am Kreuz hing, bot er keinen schönen Anblick. Ja. Blutüberströmt, entstellt. Aber das ist der Weg der Erlösung. Gott hat seinen Sohn gesandt, um dir und mir den Weg in den Himmel zu öffnen. Nun komme ich zum zweiten Punkt, der uns vielleicht noch mehr betrifft, wenn wir wirklich auch Christen sein wollen, vielleicht es auch sind. Ja, ich kann nicht in die Herzen schauen, keiner, nur der Herr weiß, wie jeder von uns steht zu ihm. Aber das soll uns ja eine Hilfe sein, was hier Gottes Wort sagt, nämlich die Frage, wie sieht es mit meinem Glauben aus? Also das Zweite, was ich sagen möchte, ist der Unterschied zwischen einer falschen Frömmigkeit und dem rettenden, echten Glauben. Manche machen sich vielleicht selber etwas vor, meinen, ja, ich bin doch ein rechter Christ, ein aufrechter Mensch, habe keinem was Böses getan. Aber der rettende, echte Glaube, das ist noch etwas anderes. Möchte ich jetzt im Lauf einigermaßen versuchen zu erklären. Ich zitiere zunächst aus einem Buch von John MacArthur, auf Englisch John MacArthur ausgesprochen, mit dem Titel »Durch die enge Pforte«. Untertitel, etwas provokativ formuliert, wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. Auf Seite 85 schreibt MacArthur Folgendes. Bei dieser Wahl zwischen engem und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zweier verschiedener Religionen. Und an beiden Wegen steht das Schild, dieser Weg führt in den Himmel. Satan stellt keinen Wegweiser auf, auf dem steht, hier geht's zur Hölle. Das ist nicht sein Stil. Die Menschen auf dem breiten Weg denken, ihr Weg führe in den Himmel. Habt ihr das auch schon gemerkt, wenn er mit Leuten redet? Ja, ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Ich habe keinem Böses getan, ich bin schon recht. Ja, prüfet euch selbst. Satan ist ja raffiniert. Er hat viele Ersatzreligionen erfunden, um Menschen abzulenken von Jesus Christus als dem einzigen Weg zum Himmel. Ich habe schon einiges gesagt die letzten Tage, aber ich möchte jetzt nochmal systematisch das entfalten. Das erste Grundlegende ist ja in dieser Frage, wo stehe ich? Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Jeder Mensch hat das Herz als Personzentrum in sich, also nicht nur diese Pumpe, sondern Herz meint in der Bibel das Zentrum meiner ganzen Persönlichkeit, wo ich die Entscheidungen treffe, wovon ich gesteuert werde in meinem Denken, Handeln, Empfinden und so weiter. Wer sitzt darauf? Es geht um den Unterschied zwischen, ich sage es mal etwas kompliziert zunächst, zwischen einer ich-bezogenen Selbsterlösungsreligion oder einem christozentrischen Erlösungsglauben. Einfacher gesagt, sitzt das eigene Ich auf dem Thron meines Herzens, versuche ich mich selber zu veredeln, zu steigern, zu verbessern, auch durch religiöse Übungen, durch irgendwelche asketischen Übungen und Fasten und Enthaltsamkeit und Werkleistungen und was auch immer. Oder sitzt wirklich Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf dem Thron meines Herzens und folge ich dem, was er mir sagt, durch seinen Heiligen Geist, wie er mir Aufgaben zuteilt, durch sein Wort und auch durch Geschwister, die mir raten können. Und höre ich auf seine Stimme oder immer nur auf die Stimme meines eigenen Ich? Wovon wird mein Ich gesteuert? Das ist die erste Frage. William MacDonald hat ein Buch geschrieben mit dem erschütternden Titel »Zerbrich mich, Herr«. Ja, es ist kein einfaches Gebet. Aber ich kann euch trösten, wir müssen diesen Zerbruch nicht selber suchen. Er kommt in unserem Leben von allein, nicht ganz von allein, denn Gott schickt ihn. Und ich nehme an, die meisten haben schon Zeiten des Zerbruchs erlebt, auch ich, ja, ohne dass ich es mir gewünscht hätte oder gesucht. Und das tut dann sehr weh, aber wenn man es von Gott annimmt, dann führt es zur Reifung, zur Läuterung, zum Wachstum im Glauben. Wenn man dann aber hadert und mit Gott streitet und sagt, ich sage mich jetzt von dir ab, dann führt es natürlich ins Gegenteil. Dann führt es nicht zum Wachstum, sondern zum Untergang. Die Frage ist also, wie gehen wir damit um, auch mit Krisenzeiten? Ein Bild dazu, wenn man die Geburtskirche in Bethlehem besucht, ich weiß nicht, wer schon mal dort war, ich war auch schon hineingegangen, ist dieser Eingang sehr groß oder sehr klein? Sehr klein. Man hat ihn immer mehr verkleinert, damit nicht die Kreuzritter mit ihren Pferden hineinreiten sollten und später auch nicht die Moslems. Man wollte bewusst immer nur eine nach dem anderen hindurchlassen, auch aus Sicherheitsgründen. Und so ist es auch im Leben, im Reich Gottes. Man gelangt nur einzeln hinein, nicht als Kind oder Enkel von Gläubigen. Und um hineinzugelangen, ist eben diese Erniedrigung des alten Ich die Voraussetzung. Durch den Zerbruch unseres von Natur aus stolzen Wesens. Von Natur sind wir wahrscheinlich alle stolz. Die Ursünde, die Adam und Eva getroffen hat, die Hauptsünde, Verführung der Schlange, war ja folgender Satz: Ihr werdet sein wie Gott. Das will die Schlange, also der Teufel, uns einreden. Das ist unser Adam-Ich, sich selber auf den Thron setzen. Und dann baut man den Turm zu Babel, jetzt heute das neue Europa, die neue Weltordnung, um nochmal zurückzublicken. Und der Mensch will ohne Gott das Friedensreich schaffen und wird damit scheitern. Jesus ist unser Friede, so wie es der Chor gesungen hat. Und nur wer diesen Friedensfürsten im Herzen trägt, wird auch Friede ausstrahlen, wird auch versöhnungsbereit sein und geduldig mit den anderen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wo hört man das heute noch in Predigten, wo es oft nur um die Bestätigung des Menschen, seiner Größe geht? Aber hier, die Bibel selber spricht von Selbstverleugnung, nicht von Selbstverwirklichung. Selbstverleugnung, das Weizenkorn, das stirbt, das bringt viel Frucht. Wenn unser altes Ich bereit ist, in den Tod zu gehen, dann kann Christus als unser neues Ich in uns auferstehen. Ich denke, dass ihr es versteht. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Christus in uns wohnt. Wenn er, der Herr Jesus, uns lenkt und unser wirklicher Herr ist. Nicht nur unser Erlöser, sondern wenn er als Herr auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Dann sind wir geborgen, dann sind wir geführt von ihm. Wir müssen nur auf seine Stimme hören, in seinem Wort, im Gebet. Er wird uns Antwort geben, wenn wir ihn fragen, auch in den Entscheidungen unseres Lebens. Selbstverleugnung, es ist eine unpopuläre Wahrheit. Es gibt heute Strömungen, etwa in den USA, die aus der Richtung des positiven Denkens kommen, als Ideologie verstanden, Positive Thinking, Norman Vincent Peale. Und auch bei Robert Schuller, in der Hour of Power ist dieses Denken leider sehr stark vorherrschend. Dort wird Sünde tatsächlich gedeutet als mangelnde Selbstverwirklichung. Wenn man also nicht die Selbstverwirklichung so richtig betreibt, das ist Sünde. Also es werden die biblischen Begriffe fast schon ins Gegenteil uminterpretiert. Als Antwort darauf zitiere ich nochmal John MacArthur in seinem Buch Durch die enge Pforte, was er dazu sagt. Gerade im Blick auch auf Robert Schuller und andere Propheten eines positiven Denkens, also einer Art Visualisierungsreligion, wo man also sich Dinge vorstellt und dann bekommt man sie auch. Also es geht auch dann in Richtung Wohlstandsevangelium und so weiter. Und dazu schreibt John MacArthur sehr richtig Folgendes. Und das ist sicher sehr herausfordernd, diese Sätze, die jetzt kommen. Er sagt: Wenn du dem Herrn Jesus in den Himmel folgen willst, dann ist hier die Botschaft dazu. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf und folge ihm nach. Und John MacArthur fragt weiter, nachdem er dies aus der Bibel zitiert hat, hört man solche Aussagen in der heutigen Evangeliumsverkündigung oder Evangelisation? Hört man das bei den großen Evangelisationskampagnen? Haben wir jemals erlebt, dass jemand vor einer Menschenmenge stand und Folgendes sagte in einer Evangelisationspredigt? Wenn du Christ werden willst, dann töte dich. Gemeint ist natürlich das innere Ich, nicht den äußeren Leib. Das innere Ich, das auf dem Thron sitzt. Weigere dich, länger mit dir selbst zu tun zu haben. Lehne alles ab, was dein Ich verlangt, begehrt und erhofft. Sei bereit, um Christi willen zu sterben, wenn nötig. Und lebe als Diener Jesu Christi, unterwerfe dich ihm in Gehorsam. Eine solche Botschaft verkauft sich einfach nicht, sagt John MacArthur, verkauft sich einfach nicht. Das ist kein geschicktes Marketing wie in Willowkrieg, Saddleback, Emerging Church und so weiter. Das ist eine Botschaft, die schwer zu glauben ist. Denn Selbstverleugnung ist schwer. Nur diese Botschaft ist die Wahrheit. Soweit John MacArthur in seinem Buch Die enge Pforte. Er bildet ja in den USA so ungefähr das Gegengewicht zu diesen Marketing-Gemeindewachstumsbewegungen und hat da immer wieder aufgerufen, zurück zur Bibel und nicht sich durch psychologische und marktwirtschaftliche Aspekte von der biblischen Botschaft ablenken zu lassen. Selbstverleugnung, die unpopuläre Wahrheit. Aber nur das ist eben die Wahrheit. Wir können das in Evangelien durchweg lesen. Ja? Nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, soll bereit sein, sein Leben zu verlieren. So sagt es Jesus oder sagt das nicht. Ja, ihr kennt es hoffentlich. Und das ist nur so zu verstehen, dass wir es auch ernst nehmen. Aber darin liegt tiefstes Glück, wenn wir es getan haben. Wenn wir gesagt haben, Herr, hier bin ich, hier ist mein Leben. Nimm du es hin und fülle mich mit deiner Leitung, mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Und lass mich dir wirklich dienen. Nicht, dass ich mir diene, sondern dass ich dir diene. Das ist wahres Glück. Ich kann das einfach auch bezeugen. Und immer wieder, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Das gilt ja dann auch im Umgang mit Menschen, auch wenn es manchmal schwer ist, wenn man Widerstand kriegt. Aber dann kann man wirklich die andere Wange hinhalten. Muss man nicht zurückschlagen. Ich kann das auch bezeugen. Ich bin oft angegriffen worden von Menschen, auch mit der Botschaft, die ich bringe, aber ich habe immer wieder für sie gebetet und habe nicht zurückgeschlagen. Ein weiteres Hauptkennzeichen des breiten Weges lautet religiöse Toleranz. Das haben wir ja auch schon diese Tage ausgeführt. Toleranz im falsch verstandenen Sinne. Es gibt eine gute Toleranz und eine böse Toleranz, so möchte ich kurz sagen. Die gute Toleranz oder Duldung des anderen beruht darin, dass ich ihn als Menschen respektieren kann, auch wenn er anders denkt als ich, auch anders glaubt als ich. Wir wollen nicht mit Feuer und Schwert auf den Ungläubigen einschlagen, wie es fälschlich im Mittelalter passiert ist. Das war ja auch politisch bedingt, die Kreuzzüge. Hat ja nichts mit biblischem, neutestamentlichen Glauben zu tun gehabt. Das ist die Personentoleranz, die Liebe auch zum Andersdenkenden, Andersgläubigen. Deshalb können wir auch unsere Feinde lieben. Wir wollen sie auch für den Herrn gewinnen, dass sie umkehren. Auch die Ungläubigen, auch die, die noch fern sind vom Reich Gottes, wollen wir lieben und immer wieder ihnen freundlich begegnen, ungeheuchelt und freundlich. Es gibt aber auch eine falsche, eine böse Toleranz, möchte ich es nennen. Das ist die Sachtoleranz. Wenn man in der Sachfrage, in der Wahrheitsfrage alles auflöst, keinen Standpunkt mehr einnimmt und jeden in sein Verderben laufen lässt. So wie es, ich sage es mal so, im Weltkirchenrat heute zum Programm geworden ist, der Hindu ein besserer Hindu, der Moslem ein besserer Hindu, Moslem, ja, Hindu, Moslem und so weiter. Und der Christ halt ein besserer Christ, aber man soll ja nicht dem anderen was aufdrängen, dass nur Jesus der einzige Weg sei. Das ist überholt. So wird heute weithin gesagt. Und das ist eine endzeitliche Erscheinung. In den 60er Jahren wurde dieses Programm in Uppsala verabschiedet und seither immer weiter ausgebreitet. Das ist eine falsche Toleranz. Das hat überhaupt nichts mit Nächstenliebe zu tun, sondern im Gegenteil, man lässt die Menschen in die ewige Verdammnis gleiten, ohne sie zu warnen noch. Das ist höchste Lieblosigkeit. Wenn das nur auch in den Kirchen wieder verstanden würde, wenn sie auf dem Kirchentag wieder den Dalai Lama und alle möglichen Götzendiener einladen, ja, wie schrecklich. Da werden Menschen massenhaft verführt, wo solches geschieht. Ja, man könnte weinen über diese Entwicklungen. Man kann heute immer nur noch den Einzelnen erreichen, denke ich. Die große Masse ist wahrscheinlich schon manipuliert. Aber der Einzelne lässt sich noch rufen. der das Wort Gottes liest in einer unverfälschten Übersetzung und der dann wirklich Buße tut und zum Herrn umkehrt. Ich zitiere nochmal den meistbekämpften Vers in der Endzeit. Welcher dürfte das sein? Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zu Gott, dem Vater, in den Himmel kommt niemand außer durch den Sohn Jesus Christus. Genauso in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da heißt es auch über unseren Herrn Jesus Christus: In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name. Das ist so glasklar, da gibt es nichts zu deuteln. Ja? In der Wahrheitsfrage müssen wir intolerant sein. In der Liebe können wir tolerant sein. Das muss man ganz klar unterscheiden, ja, dass wir diesen Unterschied mitnehmen. Wir gehen freundlich um, liebevoll auch mit anderen Menschen, die das noch nicht angenommen haben. Aber aus Liebe, gerade aus Liebe, sagen wir ihnen die rettende Botschaft: Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. In Johannes 10 sagt der Herr Jesus das selber nochmal ganz deutlich: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist unser guter Hirte, Jesus Christus. Nur noch ein paar Gefahren, wo man sich selber eine Illusion, eine Täuschung, einer Täuschung hingeben könnte, zu denken, ich bin auf dem schmalen Weg, und ist es gar nicht. Zum Beispiel denken manche Leute, meine guten Werke bringen mich in den Himmel. Ich kann das kurz machen, weil ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen habe, dass gute Werke ohne rettenden Glauben eben nicht retten können. Die biblische Reihenfolge lautet: zuerst Glauben an Gott in Jesus Christus und dann die guten Werke als Frucht des Glaubens hervorbringen. Natürlich, kein Glaube ohne Werke. Glaube ohne Werke ist tot, aber die Reihenfolge ist wichtig. Werke ohne Glauben an Jesus Christus sind humanistischer Selbsterlösungsversuch, aber das führt nicht in den Himmel. Das ist vielleicht auch menschlich gesehen gut, gar nichts dagegen zu sagen, aber der Mensch gibt sich dann einer Täuschung hin und meint, da wird ihn Gott automatisch in den Himmel bringen, auch wenn er Jesus ablehnt. Aber wir haben gerade gehört, dass das nicht der Fall ist. Gute Werke, also die haben ihren Platz, aber in der richtigen Reihenfolge. Dann manche Leute meditieren und wollen dann in höhere Welten eindringen, kommen aber in die Fänge von Dämonen, nehmen sogar Drogen ein, Rituale. Es gibt leider auch christliche Rituale, dass man sich, ich sage es mal so, auf seinen Taufschein verlässt, egal ob jetzt als Kind oder als Erwachsener, das kann auch eine Täuschung sein auf irgendeine Sache, die schon mal geschehen ist. Wenn der Glaube nicht kommt, dann ist alles sinnlos. Das heißt nämlich in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt nicht, wer nicht getauft ist, wer nicht glaubt. Deshalb ist der Glaube das Entscheidende. Wir müssen ja gar nicht jetzt über Taufe oder so hin und her streiten, sondern der Glaube ist entscheidend. Ja. Wenn der Glaube fehlt, ist alles andere sinnlos. Also nur die persönliche Vertrauensbeziehung zum Herrn Jesus Christus, das ist das Entscheidende im Leben und im Sterben. Manche denken, mein Theologiestudium bringt mich in den Himmel. Man kann es auch etwas weniger hochgeschraubt sagen, mein Bibelstudium. Ich kenne die Bibel in- und auswendig. Ich kann auswendig ganze Kapitel aufsagen. Ja, bewundernswert. Ja. Ich habe kürzlich Moslems getroffen. Bei unserem Straßeneinsatz haben die mit uns diskutiert. Und da haben sie gesagt, dieser Mufti oder Imam da drüben, der kann den ganzen Koran auswendig. Ja, ist bewundernswert, wenn jemand so ein Gedächtnis hat und sich so viel Mühe gemacht hat. Der Koran ist auch wesentlich dünner als die Bibel, das nebenbei bemerkt. Aber trotzdem, aber was nützt das?
über den Koran jetzt mal ganz zu schweigen, aber wenn man die Bibel jetzt wirklich kennt, das ist schön gut, aber wenn das Entscheidende fehlt, wenn es nur im Kopf ist und nicht ins Herz geht, wenn nicht die persönliche Beziehung zu Gott vorhanden ist, dann ist es nichts Nütze. Der biblische Beleg dazu findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 folgende. Da steht ganz klar: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, also als Märtyrer sogar, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts Nütze. Also es gehört untrennbar zusammen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte von ihnen. Aber Liebe ohne rettenden Glauben wiederum, das ist nur Humanismus. Also es gehört alles zusammen. Wir dürfen nichts auseinanderreißen, was da zusammengehört. Glaube an Jesus Christus, Liebe in der Nachfolge Jesu und die Hoffnung auf sein Reich. Dann eine andere Illusion. Manche sagen, Zeichen und Wunder bringen mich in den Himmel. Auch sehr verbreitet heute. Man sucht nach Sensationen. Man stellt die Wunder über die Wunden Jesu Christi. Aber was ist das Zentrum? Das Zentrum ist allein das Kreuz und die damit verbundene Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es gibt auch hierzu biblische Belege, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 22 und 23, was gleich im Anschluss an das Wort vom breiten und schmalen Weg in der Bergpredigt steht. Da ist die Warnung vor den falschen Propheten. Dann heißt es gleich danach, und das sagt Jesus, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, also doppelt Herr, so richtig ekstatisch, ja. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten oder auch Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Kann man sowas verstehen? Ja, in deinem Namen sagen sie, haben sie Wunder getan, sogar. Seien wir vorsichtig, wenn heute sehr mit Wundern und Zeichen Seelen geworben werden. Es ist nicht alles von Gott, was sich als übernatürlich heute ausgibt. Es gilt mehr denn je in der Endzeit, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Es gibt nämlich viele falsche Propheten und falsche Christusse, Matthäus 24, Vers 24, die auch große Zeichen und Wunder tun. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann und heilt. Wer würde ihm seine Allmacht beschränken können und wollen? Aber es gibt auch viele Scharlatane, die sich damit selber einen Namen machen, die viel Geld kassieren, die eine Show veranstalten. Wenn wir Heilung begehren, dann sollen wir nach Jakobus 5 handeln. Da steht ganz klar, rufe die Ältesten, bekenne die Sünden und sie sollen dich damit Öl salben und es wird besser werden. Es ist immer auch mit Sündenbekenntnis und Vergebung verbunden. Dann kann auch äußerlich sich manches bessern. Aber nicht jeder wird dann immer geheilt. Es geht unser Leben dem Ende entgegen, unser Leib zerfällt, das ist auch biblisch. Und keiner, der noch so sehr die Wunder betont, kann dem Tod entfliehen. Irgendwann wird doch jeder sterben, außer wenn er entrückt wird. Das wissen wir nicht, wann das genau kommt. Aber wir sollen auch da nüchtern bleiben und nicht auf Scharlatane und dämonische Mächte womöglich sogar hereinfallen. Ja, damals auch schon und auch heute haben Menschen Zeichen und Wunder getan und Dämonen ausgetrieben. Sie haben Jesu Namen benutzt, aber im Herzen waren sie fern von ihm. Und sie haben vielleicht sogar in finsterer Macht gehandelt. Das will ich jetzt hier nur ansprechen. Also entscheidend sind nicht Zeichen und Wunder, die gab es zur Zeit Jesu für seine Bestätigung durchaus. Aber entscheidend ist für uns heute der Blick auf seine Wunden, wo er deine und meine Sünde vergeben hat. Wobei wir das Wirken Gottes natürlich auch nicht ausschließen. Aber eine Show hat der Herr Jesus selber auch nie veranstaltet. Ja, er hat sogar gesagt, sage es nicht weiter. Könnt ihr alles nachlesen, etwa im Markus-Evangelium.
Und dann noch ein heikler Punkt. Viele gibt es, die sich Christen nennen und sagen, wir können doch genauso leben wie die Welt in der Wahl der Musik, in der Wahl der Kleidung, in der Gestaltung unserer Veranstaltungen, Tanz, Theater, Kino, Vergnügen. Alles ist erlaubt, kein Unterschied sichtbar zur Welt. Aber ich habe schon mal gesagt, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt, früher oder später. Die Welt hat einen starken Zug. Stellt euch vor, da sind zwei Menschen, zwei Männer, damit es gleich stark etwa ist. Einer steht auf dem Tisch und der andere steht davor. Und dann beginnen sie zu ziehen. Der eine zieht hinauf, der andere hinunter. Wer wird gewinnen, wenn die etwa gleich stark sind? Na, der nach unten zieht, hat ja die Schwerkraft auf seiner Seite. Und so ist es auch mit der Welt. Ich sage es mal so, die Welt übt einen starken Zug aus, auch auf uns. Und wir müssen immer wachsam sein und Buße tun, wenn wir in diesen Weltgeist verfallen sind. Weil wir dürfen diesen Verführungsgeist nicht überschätzen. Auf allen Kanälen strömt das heute auf uns ein. Und natürlich kann Gott uns beschützen, aber wenn wir uns mutwillig der Sünde aussetzen, dann müssen wir auch die Folgen tragen und ernsthaft damit rechnen, dass auch Dinge geschehen können, die wir uns nicht wünschen. Also einer steht auf dem Tisch, der andere davor, der Sog nach unten ist stark. Der Herr kann uns bewahren, aber wenn wir mutwillig aus seiner Hand fallen und der Welt anpassen, dann ist irgendwann so, dass the point of no return, sagt man, der Punkt ohne Wiederkehr überschritten ist und die Welt den Menschen wieder zurückgezogen hat. Und dann heißt es, dass es dann schlimmer mit ihm wird als zuvor, so heißt es in der Heiligen Schrift. Es gibt da sogar drastische Bilder. Der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, so steht es im Petrusbrief. Das ist ein schlimmer Zustand. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Heiligung heißt Absonderung von dem, was in der Welt sündig ist, von den Bereichen, in denen sie gottfeindlich ist. Wenn wir uns mutwillig dem aussetzen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir schwächer und schwächer werden. Gott möchte aber, dass wir stark sind und lieber das Auge ausreißen, das uns zu Fall bringt, als dass unser ganzer Leib in der Hölle verbrennt. So steht es auch in der Bergpredigt. Das heißt nur nicht, dass wir das Auge wörtlich ausreißen sollen, aber solche Dinge nicht unserem Auge und unserem Wesen zumuten sollen, die uns von Jesus wegziehen. Ein weiteres Kennzeichen ist der Punkt, dass ein Mensch, der es nicht ernst mit Jesus meint, auch nicht bereit ist, Opfer für ihn zu bringen, der auch nicht bereit ist, mit ihm Verfolgung und Leiden zu ertragen. Wenn dann wirklich Verfolgung kommt, wird sich sehr schnell sortieren, wer es ganz ernst meint mit Jesus und wer nur halbherzig dabei war. Es gibt so eine Begebenheit aus einem Land, ich weiß nicht, ob es Albanien war, ist wohl wirklich passiert. Da kam ein Soldat mit einer Maschinenpistole hinein in eine Kirche, so wie hier jetzt, stellt euch vor, kommt auch gerade jemand rein jetzt, aber er hat keine Pistole, und sagt, wer sich zu Jesus bekennt, wer in Christ ist, der soll hier bleiben, hat er gesagt. Und mit der Pistole blieb er da auch hier. Und die anderen, die dürfen gehen. Und er blieb dann mit denen da, die es ernst meinen. Es war nur eine Handvoll, die da noch da blieb. Und die hatten die Drohung über sich, dass er sie dann erschießt. Nicht? Die anderen dürften gehen. Und dann hat er sich aber zu erkennen gegeben, er hat gesagt, ich habe ernsthaft die Christen gesucht, mit denen ich jetzt beten kann. Die anderen, die brauche ich dazu nicht, die sind dann gegangen. Wie wäre es mit uns, mit dir und mit mir gegangen? Prüfen wir uns auch da selber, ob wir da auch bereit gewesen wären, uns da ganz zum Herrn zu bekennen. Denn es war wirklich die Frage, bekennst du dich zu Jesus oder ist er dir so wenig wert, dass du dann einfach hinausgehst und sagst, naja, das lohnt sich nicht. Leidensscheu oder opferbereit? Nun komme ich zum letzten Teil. Es ist auch schon fortgeschritten. Man hat gesagt, ich darf heute eine Stunde länger machen. Ja, weil es. Aber das wollen wir nicht. Im Grunde, bei meiner Uhr ist es nämlich schon 21:30. Ja. Ich habe sie noch nicht umgestellt. Und ich denke, die meisten sind aber auch schon müder als gestern, weil es im Grunde schon später ist, wenn wir noch in der alten Zeit leben. Aber ich möchte doch noch eins am Schluss bringen. Es ist nochmal ein Punkt, der ganz wichtig ist zur Prüfung. Der breite Weg ist der Weg zur ewigen Verdammnis in der Hölle, der schmale Weg der Weg zum ewigen Leben im Himmel. Und da habe ich vor einigen Jahren in einer Gemeinde ein Thermometer gesehen. Es ist ja auch recht heiß jetzt schon bei vielen Menschen. Aber dieses Thermometer war ein ganz besonderes Thermometer. Manche frieren auch, mir ist sowieso immer warm. Ein ganz besonderes Thermometer, und zwar ein Thermometer des Glaubensstandes. Und das war eingeteilt in Grade über 0 und unter 0, wie halt so ein richtiges Thermometer. Und in der Mitte 0 Grad, könnt ihr euch ja vorstellen. Und das sollte also den Glaubenszustand eines Menschen darstellen. Ist im Grunde ein Traktat gewesen, aber sehr interessant. Ich habe das mal hier mir aufgeschrieben, welche Grade Celsius Plus und Minus im geistlichen Leben da praktisch symbolisiert wurden. Bei 0 Grad fangen wir an. Was stand bei 0 Grad? Da stand der erschütternde Begriff Gleichgültigkeit. Also Lauheit, ja, Gleichgültigkeit. Weder heiß noch kalt. Und jetzt machen wir erstmal die Minusgrade und dann zum Schluss die krönenden Plusgrade, wie es im Glaubensleben aufwärts geht. Aber zunächst mal, wie es im Glaubensleben abwärts geht, dass wir auch das zunächst berücksichtigen. Wie geht es im Glaubensleben abwärts? Erstes Minusgrad heißt Vernachlässigung des Gebets und Bibellesens. So fängt es oft an, man wird oberflächlich, man nimmt es nicht mehr so ernst, man liest nicht mehr treu im Wort Gottes, man betet auch nicht mehr. Und ja, dann kann der Seelenfeind uns immer stärker beeinflussen. Es kann jeder, bei jedem Christen mal so eine Phase sein, aber man sollte dann wirklich wieder beten, Herr, schenk mir wieder diese Zeit und diese Freude, das wirklich zu tun. Aber hier Minusgrad, Vernachlässigung. Zweites Minusgrad, unregelmäßiger Gottesdienstbesuch. Auch da treibt es einen dann nicht mehr so hin. Aber welch ein Segen liegt darauf, wenn wir regelmäßig unter Gottes Wort kommen. Sonntags, aber auch werktags sind Möglichkeiten, wir haben es vorhin gehört, Bibelstunden, Gebetsstunden sind ganz wichtig und auch andere Veranstaltungen. Aber hier wird es vernachlässigt. Dann das dritte Minusgrad ist dann schon die nächste Folge, nämlich die Verhärtung des Herzens gegen Warnungen des Heiligen Geistes. Man hört nicht mehr auf das sanfte Mahnen des Geistes Gottes. Man hat schon so eine kleine Hornhaut um das Herz gelegt. Gott kann nicht mehr zu einem sprechen. Und dann als nächstes abwärts, viertes Minusgrad, Leichtfertigkeit in der Unterhaltung. Man merkt dann schon an den Worten, dass der Mensch nicht mehr so ganz mit Jesus geht, dass er plötzlich irgendwelche unreinen und oberflächlichen Ausdrücke verwendet. Klatsch und Tratsch, Alberei und Frivolität und lauter solche Dinge. Dann weiteres Minusgrad ist die Selbstüberhebung und Lieblosigkeit. Man wird dann noch stolz dabei und andere beurteilt man ohne Liebe, oft sehr hart. Dann als sechstes Minusgrad kommt dann wieder die Liebe zur Welt und ihren oberflächlichen, vergänglichen Vergnügungen heraus. Man macht wieder mit bei Fasching, vielleicht sogar Halloween, Teufelsfesten, das kommt jetzt ja wieder demnächst. Für uns ist übrigens nicht Halloween, sondern, wer weiß es denn überhaupt noch, Reformationstag. Ja. Könnt ihr jedem sagen, der da kommt. Und wenn jemand an eure Haustür kommt, dann haltet Traktate, gute Traktate bereit, Neues Testamente, kann auch einen Apfel geben. Aber ich würde jetzt nicht Süßigkeiten geben, weil das dieser Halloween-Kult ist. Nicht? Gut, aber hier wollte ich sagen, man macht wieder bei solchen Sachen mit, verkleidet sich dann als Teufel vielleicht. Ich habe das sogar einen Vikarskurs mal erlebt, dass so ein liberaler Vikar, der jetzt auch Pfarrer wurde, sich als Teufel verkleidet hat, der als Fasching und so zur Andacht kam, hat ihn keiner rausgeschmissen. Ja, ich habe die tollsten Sachen erlebt. Das glaubt man gar nicht, was alles gibt. Ja, das war allerdings nicht hier in Sachsen, sondern in Baden. Also Liebe zur Welt und ihren Vergnügungen. Das kommt dann wieder. Dann kommt als siebtes Minusgrad der Missbrauch des Gottesnamens. Dann redet man wieder so gedankenlos über Gott, oh Gott und so. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, ist klar. Aber als achtes dann das ausschweifende Leben in Trunksucht und Sittenlosigkeit und dann nur noch zwei Grade
als neuntes immer schlimmerer Abfall vom Glauben mit Verstockung, Verspottung und Verfolgung der Gläubigen. Dann ist man schon zu einem ganzen Feind der Gemeinde Jesu geworden. Und dann zehntens das bittere Ende in Angst, Verzweiflung, Selbstmordgedanken und Höllenqual. Das ist das Abwärts, die Abwärtsbewegung, auch in manche Süchte hinein und was es da alles dann gibt. Aber wir wollen ja jetzt abschließend hören, wie es im Glaubensleben aufwärts geht, auch mit uns aufwärts gehen soll. Wir brauchen alle diese Belebung, auch ich, jeden Tag neu. Das Erste ist, dass wir ernste Eindrücke bekommen beim Hören des Evangeliums, dass wirklich Gott zu unseren Herzen redet, uns wachrüttelt aus dem Schlaf der Selbstzufriedenheit und ja, des eigenen Ich. Wir werden von der Sünde überführt und möchten davon umkehren. Da kommt als nächste Stufe, zweites Plusgrad, das Verlangen nach dem Wort Gottes. Ein Hunger nach Gottes Wort, habt ihr das? Ja, dass wir wirklich es gern lesen und wenn man es schlecht versteht, vielleicht mit einem guten, bibeltreuen Kommentar dazu, dass man das Wort wirklich erforscht und wirklich zu sich nimmt als Lebenselement jeden Tag, indem man es liest. Als drittes kommt dann aufgrund des Bibelstudiums die Sündenerkenntnis. Dann erkennt man, wer man wirklich ist, nämlich vor Gott ein verlorener Mensch, der Jesus braucht, Jesus, der für uns sein Leben geopfert hat. Sonst wären wir ja ans Kreuz genagelt worden. Das ist ja das Geheimnis des Glaubens, dass er stellvertretend unsere Schuld getragen hat. Sündenerkenntnis. Und die nächste Folge, viertes Plusgrad, ist die Reue über die Sünde, dass einem leid tut, Tränen der Buße fließen dann. Das fünfte dann die Demütigung vor Gott. Das sechste Plusgrad, das Gebet, das Gebetsleben kommt wieder in Schwung. Man hat wirklich ein Bedürfnis, mit dem Herrn zu reden, jeden Tag, auch in allen Entscheidungen, auch vor dem Essen, auch nach dem Essen. Ja, es ist einfach ein Bedürfnis, ihn zu loben, ihm zu danken in allem, was er uns schenkt. Als siebtes Plusgrad der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Man hält dann gerne seine Gebote aus Liebe und Dankbarkeit. Und wenn man doch versagt hat, dann tut man wieder Buße darüber. Ich lehre keinen Perfektionismus. Ja, das würde ja Gottes Erlösungswerk überflüssig machen. Aber es gibt schon ein Wachstum in der Heiligung. Es stimmt etwas nicht, wenn wir immer auf dem gleichen Stand bleiben, sondern der Herr möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden im Glaubensleben. Wir müssen nicht immer Kinder im Glauben bleiben. Davon spricht die Bibel auch mal, die immer noch die Milch trinken. Ja, nein, wir dürfen wachsen im Glauben. Nicht überheblich werden, das wäre wieder ein Absturz. Ja, aber in der Demut, der Herr demütigt uns ja auch immer wieder und es tut uns gut. Auch durch Zerbrechen in unserem Leben, dass wir Zerbruch erleben dürfen. Ich sage bewusst dürfen, auch wenn es schwer ist, wenn wir im Tal drin sind. Als achtes Plusgrad, sind insgesamt 16 Plusgrade, ich muss etwas schneller machen, bekommen wir dann Freude und Frieden im Glauben, im Heiligen Geist. Als neuntes ein Verlangen nach der Gemeinschaft mit Gläubigen. Man geht dann gerne in die Gottesdienste, Bibelstunden, Gebetsstunden und so weiter. Ein freudiger Gottesdienstbesuch als zehntes Plusgrad. Und dann elftens eine Zunahme an Licht, Erkenntnis und Glaubensstärke. Man erkennt dann wirklich noch mehr im Wort Gottes, weil ein der Heilige Geist erleuchtet, weil man nicht mit dem eigenen schwachen und gefallenen Verstand etwas verstehen möchte, was göttlich ist, was uns unendlich übersteigt. Als zwölftes die Nachfolge des Herrn in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen. Auch da fällt man dann nicht vom Herrn ab, sondern bleibt ihm treu, auch wenn es durch Täler geht. Als dreizehntes dann der Blick nach außen, die Liebe zu den Verlorenen, der Missionseifer kommt dann, dass es einem nicht egal ist, was mit den anderen geschieht, dass man an die Haustür geht und dem anderen von Jesus erzählt oder auf der Straße oder wo auch immer man offene Türen dann vorfindet. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, aber eben mit Takt und Liebe. Und dann 14. auch die Feindesliebe, etwas, was an sich ein Nichtchrist gar nicht haben kann, weil er nicht die Kraft dazu hat. Aber Christus, der Herr, kann uns auch das schenken. Und dann schließlich die zwei letzten Plusgrade,
Das ist jetzt kein Stufendenken, soll einfach veranschaulichen, ja, wie ein Christ sich so entwickeln kann im Glaubensleben. Die Geborgenheit in Leiden, Krankheit und Tod und schließlich als 16. die Freude auf die ewige himmlische Herrlichkeit. Das ist dann ja, die Vollendung des Glaubenslebens, die himmlische Herrlichkeit. Den Herrn zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Spurgeon hat einmal gesagt, das Großartigste, wenn wir in den Himmel eingehen, das werden nicht die goldenen Gassen sein und die Perlentore und die Edelsteine, die diese Herrlichkeit symbolisieren, des himmlischen Jerusalem. Das Schönste und Größte wird sein, wenn wir den Herrn Jesus sehen dürfen. Und das wünsche ich uns allen, auch nach diesen Bibeltagen, dass das, diese Hauptbotschaft auch in unseren Herzen bleibt. Dass wir uns einmal wiedersehen dürfen, wenn nicht hier auf Erden, dann bei ihm einmal in seinem Reich. Amen.